Horchamort, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, Michael, horch einmal. Dritte Runde. Heute starten wir mit einem Thema, was wahrlich kein Grund zur Freude ist. Unser Verleger ist vor geraumer Zeit verstorben und im engsten Familienkreis auch schon beerdigt worden. Ein Mann, der nicht großes Aufhebens um sich gemacht hat, eine Persönlichkeit, die wir auf unterschiedliche Art und Weise auch beide erleben durften, du intensiver als ich. Ja, deswegen fängst vielleicht du am besten mal an, so zu erzählen, was das für ein Mensch war, der hier diesen Verlag über Jahrzehnte geleitet hat.
Gerne. Bruno Schnell war tatsächlich eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe, weiß ich nicht, alle zwei Monate, glaube ich, Gelegenheit gehabt, mit ihm zu reden, seit ich eben einer von zwei Chefredakteuren hier bin. Und das waren immer sehr bemerkenswerte Gespräche, weil er sozusagen direkt auf den Punkt kam. Er war kein Mann, der lang um den heißen Brei herumgeredet hat. Er hat gesagt, was er möchte. Man konnte mit ihm sehr wohl diskutieren. Er war auch durchaus für andere Meinungen zu haben, wenn sie denn pointiert vorgetragen waren. Und was ihn als Vorgesetzten für seine ganze Belegschaft, mich eingeschlossen, anbelangt, so kann man sich, glaube ich, keinen besseren Chef wünschen. Er hat immer gesagt, dass ihm die Mitarbeiter das allerwichtigste Gut im Unternehmen sind, nicht das Kapital wohlgemerkt, sondern eben die Mitarbeiter. Und ich denke, da hat er leider in den letzten Jahren dann fast schon eine Alleinstellung in der deutschen Wirtschaft erlangt, im Verlagswesen allemal.
Ja, bei mir war es so, dass ich vor 20 Jahren, also als ich hier das allererste Mal beim Verlag begonnen habe, ihm das erste Mal begegnet bin. Und ich komme ja nicht hier aus dem Haus, also habe hier nicht meine Ausbildung gemacht wie viele andere. Und ich war vorher beim Presseamt der Stadt Nürnberg. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, hier einen Job anzutreten, um beim Aufbau der Online-Redaktion mitzuhelfen, dann hieß es auch, dann müssen Sie aber auch beim Bruno Schnell vorbeischauen, der wird mit Ihnen reden und das ist dann die letztendliche Entscheidung. Und natürlich macht man sich bei so einem Gespräch vorher mal ein bisschen kundig, mit wem werde ich denn da zu tun haben. Und da war sehr schnell klar, ja, das ist nicht nur eine graue Eminenz, sondern das ist ein Mensch, der wird wohl sehr deutlich sagen, was er von einem hält. Und ich bin da schon ein bisschen mit dem Herzflattern reingegangen. Und das war völlig faszinierend, weil ich glaube, gefühlt haben wir keine 10 Sekunden über meine neue Tätigkeit geredet. Und es ging sofort über in die große Politik, über das Leben hier in dieser Republik, in diesem Land. Ich habe immer gedacht, ich bin jemand, der so ein bisschen links steht oder vielleicht sogar links außen steht, fühlte mich links überholt mit den Thesen, die Bruno Schnell da rausgehauen hat, muss man wirklich sagen. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Es war, ich glaube, eine halbe Stunde Diskussion dann über wirklich Gott und die Welt. Und ich bin rausgegangen und wusste wirklich nicht, habe ich jetzt den Job oder was war das jetzt eigentlich? Und ich hatte den Job und es ist eine Begegnung, die bleibt einem absolut in Erinnerung, weil es so ungewöhnlich ist, weil er sich sozusagen nicht um die Kleinigkeiten unbedingt kümmern wollte, hat er sicherlich auch getan, aber bei solchen Gesprächen ging es ihm auch um große Würfe oder um große Überlegungen, die er da angestellt hat und blieb mir dauerhaft in Erinnerung und ein paar Jahre später, als ich dann nochmal den Job gewechselt hatte und kam dann wieder hierher zurück, hatten wir unsere zweite Begegnung und damals war schon die Zeit, wo die Verlage etwas in der Krise steckten. Und auch das würde ich mein Leben lang sicherlich nicht vergessen, dass ein Mensch sagt, wir haben 50 Jahre lang sehr, sehr gut mit diesem Verlagshaus verdient und jetzt ist eben die Zeit, wo wir was zurückgeben müssen an unsere Mitarbeiter und eben nicht in der Form, dass wir einfach entlassen und uns kaputt sanieren sozusagen, sondern wir geben zurück, weil wir 50 Jahre lang sehr, sehr gut mit unseren Mitarbeitern gefahren sind und auch sehr gute Gewinne eingefahren haben. Also ich glaube, das ist wirklich einmalig. Wenn man in die heutige Zeit hier reinschaut, wie Wirtschaft, Unternehmen geführt werden.
Absolut. Und das bringt mich auf mein letztes Gespräch, das ich mit ihm führen durfte. Das war im November vergangenen Jahres. Da ging es auch um den digitalen Wandel. Wie so oft, der hat ihn bewegt. Wo kann es hingehen für ein regionales Medienhaus? Und tatsächlich der letzte Satz, an den ich mich erinnere, und der ist ja eine schöne Verpflichtung für die Zukunft, war der mit Blick auf den digitalen Wandel, in dem wir ja mittendrin stecken: Bu, du schaffst das. Also es war ein Satz, der wirklich ein wunderbarer Ansporn ist, die Dinge mit umzusetzen. Ich bin gewiss nicht der Einzige, aber halt einer von denjenigen, die versuchen sollen, in seinem Sinne uns sozusagen auch eine Zukunft zu sichern. Und das finde ich eine wunderschöne Verpflichtung, weil ich mich da immer wieder an den Bruno Schnell eben erinnern werde und ja, das tatsächlich als Aufgabe ja vor uns liegt. Der digitale Wandel, den müssen wir als Verlagshaus schaffen. Da haben wir einen Teil der Wegstrecke zurückgelegt, aber der größte Teil liegt garantiert noch vor uns.
Ganz, ganz sicher, ja. Wichtig ist, glaube ich, schon, dass auch die Belegschaft oder wir alle verstehen und auch mitmachen wollen und können, dass wir das auch mit einer gewissen Freude tun. Weil auch das, glaube ich, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Dieses Verlagshaus hat, wenn man das mal vergleicht mit anderen Verlagshäusern, wo Leute entlassen wurden, wo zum Teil ein Drittel der Belegschaft, also das ist jetzt mal unabhängig von der Redaktion, aber auch in den Redaktionen wirklich gekürzt wurde ohne Ende, um dann gesund geschrumpft wieder Gewinne abzuwerfen. Das haben wir alles bis heute nicht erlebt. Wir haben keine aktiven Entlassungen und das ist ein bisschen auch ein Erbe sozusagen, was sicherlich jetzt auf der einen Seite in der Familie weitergegeben wurde, aber ja, das ist auch eine Verpflichtung, glaube ich, für uns Mitarbeitern, weil so eine Firmenkultur finden wir nicht mehr allzu häufig. Manchmal vergisst man das, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte in so einem Unternehmen arbeitet. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Wie gesagt, das gehört ja, die Diskussion gehört dazu, der Streit um den guten Weg gehört sicherlich auch mit dazu, aber wir müssen auch dessen bewusst sein, dass wir noch einen ganz schwierigen Weg vor uns haben, ganz, ganz klar. Die Erlöse im digitalen Bereich reichen bei weitem an das nicht heran, was bislang das Printprodukt abgeworfen hat.
Genau, deswegen muss ich mit dir auch schimpfen. Du bist ja fürs Digitale mit zuständig als Online-Portalleiter. Und natürlich wünschen wir uns viel mehr Erlöse. Nee, aber im Ernst, das ist für uns schwierig. Wir sind im Online-Bereich ein bisschen Opfer einer Gratiskultur, die wir selber mit eingeführt haben über zwei Jahrzehnte. Die Werbeerlöse, die gibt's, aber die sind natürlich nicht nennenswert. Und da einen Ausweg zu finden, der ist ganz schwierig. Wahrscheinlich werden es auch nicht Podcasts sein, wie wir gerade einen besprechen. Die sind zumindest noch nicht zu vermarkten. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich aber auch unheimlich darauf, in den nächsten Jahren ganz viel auszuprobieren. Wenn wir nichts ausprobieren würden, würden wir beide hier auch nicht sitzen.
Definitiv. Wir probieren einiges aus, klar, es geht auch nicht immer nur ums oder sofort ums Geld verdienen. Ich glaube, es geht manchmal ein bisschen darum, einfach bei den Menschen, die uns zuhören, die uns lesen, die uns online begleiten, auch das Verständnis dafür zu wecken, dass digitale Inhalte auch Geld kosten werden, in welcher Form auch immer. Das kann ja eine werbefinanzierte Lösung sein, es kann aber genauso ein Modell sein, wo man wieder in ein Abonnement hineinrutscht. Wir werden es sehen, letztendlich entscheidet es der Nutzer. Und es gibt ja inzwischen auch digitale Modelle, die funktioniert haben. Wir Verlage haben halt da ein bisschen lange gewartet, zugewartet und wurden dann von den Facebooks und Googles dieser Welt überholt. Aber gut, wir werden schauen, wo wir unseren Platz finden. Und ich bin auch eigentlich eher zuversichtlich, dass uns da das ein oder andere noch einfallen wird, was auch unseren Usern gefällt. Jetzt käme oder kommt, glaube ich, ein harter Break.
Der Halt ist denkbar.
Wir haben kurz natürlich vor diesem Podcast miteinander gesprochen, über was wollen wir heute reden. Und das eine war Bruno Schnell oder ist Bruno Schnell, über den wir reden wollten. Und ich glaube, wir müssen reden über den fränkischen Fasching.
Unbedingt. Ich wäre ja dabei gewesen, aber just an dem Tag, vergangenen Freitag eben, hat uns die traurige Nachricht von Bruno Schnells Tod ereilt. Insofern war ich persönlich nicht in Veitshöchheim. Das hätte ich als sehr unpassend empfunden. Aber ich habe es natürlich am Fernsehschirm verfolgt, wie über 4 Millionen Menschen in Deutschland, was mich immer wieder erstaunt, dass gerade diese Sendung aus Franken so viel Anklang findet, weil ich persönlich hier in Nürnberg als Faschingsmuffel hoch 3 aufgewachsen bin und mich in bester Gesellschaft weiß in dieser Stadt. Ich habe nie ausgemacht, dass der fränkische Fasching ein besonderer ist, aber offenbar ist es und Veitshöchheim hat es uns in diesem Jahr ja bewiesen, wenngleich es auch eine Oberpfälzer Kombo war, die für die besondere Note gesorgt hat.
Ja, also ich kann dir die Hand geben, ich bin auch ein absoluter Faschingsmuffel. Faschingsmuffel im Sinne dieser sogenannten Faschingsveranstaltungen, Prunksitzungen in Bad Windsheim sind legendär, sind wirklich richtig gut, aber ist nicht unbedingt das, was mir gefällt, wo ich dabei sein möchte und muss. Veitshöchheim hat ja wirklich einen phänomenalen Aufstieg erlebt und auf einmal glaubt man, dass Franken oder Oberpfalz Fasching kann? Ja,
die Oberpfalz kann Fasching, das nur in Klammern. Ich war da lange Jahre in Neumarkt in unserer Außenredaktion beschäftigt und da gibt es einen sagenhaften Fasching, den ich nur jedem empfehlen kann, der noch nie dort war, in Dietfurt an der Altmühl, den sogenannten Chinesen-Fasching. Rund 20.000 Menschen stehen da am Rande der Straßen einer kleinen Stadt und durch diese Straßen schlängelt sich ein Faschingszug, der sowas von exotisch ist. Alle Menschen sind in chinesischer Tracht, chinesische Drachen marschieren durch die Stadt, ist absolut tollste, was ich persönlich im Fasching jemals erlebt habe, abgesehen davon, dass ich einmal in Köln war und das tatsächlich unbeschreiblich ist.
Ja, über Köln können wir sicherlich auch noch reden. Ja, aber jetzt nochmal zu der Alten Eichhauser Feuerwehrkapellen. Ich kann es, glaube ich, nicht mal richtig aussprechen. Und ich oute mich auch gleich, ich habe die Sendung nicht gesehen und bin erst danach aufmerksam darauf geworden, nachdem die Empörung so ein bisschen laut geworden ist. Also ich würde jetzt nicht von einem Sturm der Entrüstung sprechen wollen, aber zumindest hat man sich ja drüber unterhalten müssen und ob das noch angebracht ist, was dort geäußert wurde, also frauenfeindliche Sprüche unter die Gürtellinie, passt das noch in die heutige Zeit? Ich glaube, nein, es passt nicht in die heutige Zeit, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dieser Art von Fasching nicht allzu viel anfangen kann.
Ich kann ja mit Fasching auch wenig anfangen, wie vorhin schon mal erwähnt, aber ich persönlich habe wenig Probleme, weniger als viele unserer User mit dem, was die Feuerwehrkapellen dort gesagt hat. Das war natürlich unter der Gürtellinie, aber im Grunde ist die ganze Veranstaltung unter der Gürtellinie. Es waren dort Menschen rauf und runter beleidigt. Wenn ich zum Beispiel an Herrn Dobrindt denke, der hätte viele gute Gründe, irgendwelche Klagen einzureichen wegen Rufschädigung, was auch immer. Meistens sind es Politiker. In dem besonderen Fall vom französischen Staatspräsidenten zielte eben der Spott auf dessen Ehefrau Brigitte Macron, die im sozusagen Mittelpunkt der Häme stand. Natürlich war das völlig unangemessen, eine Präsidentengattin ob ihres Alters zu beleidigen, nichts anderes war's. Aber ich persönlich glaube, dass die Narrenfreiheit, die im Fasching ja bekanntermaßen herrscht, auch so manche Toleranzgrenze vielleicht ein bisschen nach oben verschieben sollte. Ich habe mich beim Zuhören oder beim Zuschauen vor dem Fernseher tatsächlich gewundert und dachte mir, naja, jetzt ist es aber sehr kräftig, was die Herrschaften tun. Aber ich habe es ganz offen 5 Minuten später schon wieder abgehakt gehabt und war dann überrascht von dem Sturm der Entrüstung.
Okay, ich würde es eher so sehen, ein Politiker muss in dem Faschingstreiben, in dem Karnevalstreiben deutlich mehr einstecken, als das Personen sind, die zwar im öffentlichen Rampenlicht stehen. Ja, es ist eine First Lady sozusagen, aber sie ist trotzdem nicht diejenige, um die es eigentlich geht. Ich weiß auch nicht, ob man bei einem Bundespräsidenten Christian Wulff, seiner Ehefrau, ähnlich argumentiert hätte, dass es halt immer im Fasching unter der Gürtellinie ist, sondern da hätte man auch gesagt, es gibt so eine Privatsphäre, wobei wir hatten ja diese Diskussion und ich hätte gedacht, man ist ein Stück weiter jetzt. Inzwischen ist man scheinbar nicht, sondern es beginnt wieder eine Diskussion, die ein bisschen am Anfang steht, aber ich glaube schon, dass man auch angesichts dieser MeToo-Diskussion ein bisschen zurückhaltender agieren könnte. Und es schadet auch dem Fasching nichts, die Witze etwas intellektueller zu machen, da ein bisschen intelligenter vorzugehen, würde ich mir zumindest wünschen. Deshalb finde ich diesen Protest durchaus gerechtfertigt. Ja, aber am Ende des Tages kann jeder nach seiner Fasson natürlich wieder glücklich werden. Wir haben insofern Meinungsfreiheit, wir haben Karneval, wir haben Fasching und dann gibt es halt solche Dinge. In Köln andererseits streitet man ja gerade drüber, ob das nicht nur noch ein einziges Sauffest ist und der Alkohol alles kaputt macht. Also auch die Kölner, die ja legendär Karneval feiern, haben so ihre Probleme damit.
Ja, wobei ich zu Veit Zürchheim schon noch einen Satz sagen möchte. Die Meinungsfreiheit, du hast es angesprochen, die ist für mich ein ganz, ganz hohes Gut, halte ich für extrem wichtig. Und ich finde es dann schon teilweise sehr verlogen, wenn just im Netz, in dem ja nun viele Dinge unterhalb der Gürtellinie ausgetauscht werden, eine Welle der Empörung gegen diese Oberpfälzer Feuerwehrkapellen zu lesen war. Aber sei es drum, was ich besonders schräg finde, ist, die jetzt sich anbahnende Lösung, dass der Bayerische Rundfunk sozusagen in vorauseilender Zensur die Beiträge im nächsten Jahr vorher mal sichtet und dann quasi ausfiltert, was ist politisch korrekt und was nicht. Wenn das so käme, würde ich sehr bedauern, weil wenn die Sendung in Veitshöchheim irgendeinen Schamfaktor hat, dann ist es für mich der, dass dort Dinge in aller Öffentlichkeit live gesagt werden, die man jetzt so nicht unbedingt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten würde. Also deswegen mein Plädoyer, die Meinungsfreiheit durchaus hochhalten. Es müssen Grenzen gewahrt werden. Die wurden auch für mich, um das nochmal klar festzuhalten, überschritten. Frauenfeindliches geht überhaupt nicht und das ist just passiert. Deswegen war es mir da auch ein Tick zu weit, nur die ganz große Empörung, die geht mir auch zu weit.
Was die Meinungsfreiheit betrifft oder die Rolle des Bayerischen Rundfunks, da wiederum bin ich auch ganz bei dir, weil wir haben das ja schon mal erlebt, wenn der Bayerische Rundfunk vorher sich überlegt, ob das angemessen ist, das auszustrahlen oder nicht. Der Scheibenwischer wurde damals halt in Bayern nicht ausgestrahlt, ist schon ein paar Jahre her, aber auch damals, da war die Empörung richtig riesengroß und ich glaube auch völlig gerechtfertigt. Und natürlich hast du vollkommen recht, solche Sendungen leben von dem Charme, dass man nicht so ganz genau weiß, was kommt und es muss auch die Möglichkeit geben, ja auch mal ins Fettnäpfchen zu treten. Das gehört ja zum Leben mit dazu und wenn alles wenn alles schon ja weichgespült erst rüberkommt, dann haben wir auch nichts mehr, wo wir uns erregen können, wo wir vielleicht diskutieren können, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt und die Diskussion, und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, die sollten wir schon auch auf einem bestimmten Niveau führen. Und das ist das Bedauerliche, dass wir wirklich auch im Netz häufig erleben, dass das ein Hineinrülpsen ist, dass es ein einfach nur Loswerden von, das hat nichts mit Argumenten zu tun. Es geht nur noch darum, mit der Fäkalsprache irgendjemanden was um die Ohren zu hauen. Und dann finde ich schon, dass es notwendiger ist, einfach eine Diskussion auf einer sachlichen Ebene zu führen. Und da geht es um Grenzüberschreitungen, es geht um Gratwanderungen, es geht darum, sind wir noch auf dem richtigen Weg, und vielleicht macht man beim nächsten Mal ein bisschen was anders, aber der Spontaneität sollte schon noch Raum gelassen werden.
Genau, und was jetzt passiert ist, ist ja nichts anderes als eine Sensibilisierung. Wir werden garantiert alle gemeinsam im nächsten Jahr sehr, sehr darauf achten, dass nur einigermaßen anständige Dinge in Veitshöchheim gesagt werden dürfen. Die Künstler, die dort auftreten, die wissen das jetzt schon. Insofern wird es sich selbst regulieren. Also alles hat sein Gutes. Ich bin mir ganz sicher, dass im kommenden Jahr weitgehend oberhalb der Gürtellinie gehandhabt und gearbeitet wird. Und der heuer am meisten abbekommen hat, der sitzt nächstes Jahr mit der Ministerpräsidentenfliege im Publikum, also auch um Markus Söder. Könnte es ruhiger werden. Und ich bin gespannt, wer dann der Nächste ist, den die Narren sich herauspicken.
Ja, Söder, gutes Stichwort nochmal. Können wir noch ein bisschen beim Fasching bleiben? Als König Ludwig hat er sich ja schon mal in...
Als Prinzregent Luitpold.
Oh, Entschuldigung. Oh, ich war beim Ludwig. Da sieht man wieder, ich bin einfach dann doch... jetzt fehlt das Geschichtswissen auch noch dazu. Jetzt wird es dann richtig bitter. Also als Prinzregent hat er sich ja zumindest schon mal in die richtige Schale geworfen. Ein Signal auch wieder in Richtung seiner zukünftigen Rolle?
Ja klar, tatsächlich wieder ein cleveres Signal. Der Luitpold verkörpert so einiges, was Söder schon hat oder werden will. Er ist ein gebürtiger Franke gewesen. Er hat sozusagen an die Spitze des Freistaats geschafft. Er wurde zwar nie König, aber immerhin Prinzregent. Er hat eigentlich eine gute Regierungszeit gehabt, anders als sein unter unglücklichen Umständen im Starnberger See ertrunkener Vorgänger, ist ihm das nie widerfahren. Er war so einigermaßen akzeptiert von der Bevölkerung. Also ich glaube, Söder kann da vieles entdecken, was er gern wäre. Und auch das ist Markus Söder, er hat durchaus Humor. Die Prinzregententorte, die hat es ihm besonders angetan, hat er verraten im Vorfeld. Auch das war ein Kriterium für die Auswahl. Da bin ich nicht so oft der Fall, ganz bei ihm. Ein Stück Prinzregententorte kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Vielleicht gibt es demnächst die Söder-Torte.
Würde mich nicht wundern, ist auch sehr wahrscheinlich, aber vielleicht bleibt es uns auch noch ein paar Jahre erspart. Ja, von der großen Politik vielleicht noch den Bogen schlagen zu unseren lokalen Ereignissen. Die Nürnberger sind überrollt worden von der internationalen Welt, nämlich die Spielwarenmesse hat stattgefunden, die Biofach steht vor der Tür, also es ist allerhand los in Nürnberg. Ich fange jetzt aber mal mit einer noch kleineren Welt an, nämlich meiner Heimatwelt, von der ich Negatives oder Trauriges zu berichten habe, nämlich unser letztes Kino in Bad Windsheim wird im Juli seine Pforten schließen. Also auf dem Lande schaut es sozusagen düster aus, während Nürnberg, wie ich zumindest den Nürnberger Nachrichten entnehmen konnte, weiterhin boomt.
Würde ich so nicht unterschreiben, also dass Nürnberg einigermaßen boomt, ja, aber ich greife das Kinobeispiel aus Bad Windsheim auf. Ich war als Kind, ich habe in der Gartenstadt gewohnt, im Süden Nürnbergs, und da gab es das schöne Roxy-Kino, das gibt es heute immer noch, heute ist es ein Fremdsprachenkino, damals war es ein Allerweltskino, das sozusagen alle Bedürfnisse befriedigt hat, die man eben so als Kinogänger hatte, ob jung oder alt, und wahrscheinlich wie in Bad Windsheim. Nur viel früher ist in Nürnberg ja das Kinosterben auch längst erfolgt. Es gibt eben eine Konzentration auf den Großen, auf den Herrn Weber und sein Cinecittà, das viele Kleine gefressen hat, bis auf diejenigen, die auch zu dem Großen gehören. Also ich sehe da schon viele Parallelen. Es hat sich verändert. Das Kinobesuch ist heute auch ein Event. Was Nürnberg anbelangt als Schauplatz von Events, du hast die Spielwarenmesse angesprochen und die Biofach, die jetzt kommt, so habe ich den Eindruck, dass das an den meisten Menschen hier in der Stadt ziemlich vorüberzieht, vielleicht mit einer Ausnahme, dieser sogenannte Tomb Walk, so heißt er, glaube ich, während der Spielwarenmesse. Der hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, aber der Makel der beiden Messen ist ja, dass sie fürs Publikum, fürs breite Publikum nicht zugänglich sind. Das ist ganz offen was, was ich persönlich nicht verstehen kann. Es gibt natürlich gute Gründe, eine Fachmesse dem Fachpublikum vorzubehalten, aber wenn ich es recht im Kopf habe, ist die Frankfurter Buchmesse am Anfang auch fürs Fachpublikum, dann dürfen alle, die wollen, auch mal hin. Das würde ich mir wünschen, da müssten wir vielleicht noch ein, zwei Tage dranhängen, aber so Publikumstage für diese Messen, deren Themen ja sehr interessant sind, Spielwaren und gesunde Ernährung, fände ich einen tollen Vorschlag, auch wenn der wahrscheinlich niemals realisierbar sein wird.
Ich erinnere mich da noch an die CeBIT-Tage, wo die Publikumstage sich angeschlossen haben. Am Anfang war es auch ein bisschen so, erst Fachmesse, dann kamen die Publikumstage, das waren die sogenannten Kugelschreibertage, kann ich mich noch erinnern, wie das immer beschimpft wurde. Für die Standbetreiber oder für die Leute, die dort als Aussteller dort waren, ganz, ganz furchtbar, weil kein Geschäft natürlich zu machen war, sondern nur die Leute vorbeigekommen sind, um die Kugelschreiber abzuholen. Deswegen kann ich verstehen durchaus, warum Aussteller kein Interesse daran haben, so eine Fachmesse aufzumachen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, für die Nürnberger und das Umland wär's ein Riesending. Gerade die Spielwarenmesse, aber auch die Biofach, wer da mal dort war, als Fachbesucher rein konnte oder als Pressevertreter, das ist schon sehr beeindruckend, was sich da inzwischen auf dem Markt getan hat. Trotzdem muss ich auch nochmal den Bogen jetzt zurückschlagen zum Kino. Du bist der fränkische Optimist, ich bin wirklich der fränkische Pessimist in der Beziehung, weil bei uns ist es das letzte Kino. In Nürnberg hat es eine Konzentration gegeben, vollkommen richtig. Bei uns wird es danach kein Kino mehr geben, weil der letzte Betreiber das jetzt 20 Jahre gemacht hat in Miete. Es waren vorher mal zwei Kinos in Bad Windsheim, das ist aber wirklich ganz, ganz lang her, das Filmic und Zentralkino. Und das Zentralkino schließt jetzt auch, weil der jetzige Pächter 67 Jahre alt ist. Und es wird keine Nachfolger geben. Es ist auch jetzt schon klar, dass es eine andere bauliche Nutzung geben wird. Also damit wirklich Ende einer Ära.
Da bin ich ja wirklich optimistischer, weil wenn du zum Beispiel sagst, Bad Windsheim braucht ein Kino. Du bist im kulturellen Bereich auch schon mal tätig gewesen als Konzertveranstalter, kennst das Business, dann bist doch du genau der Richtige, um in Bad Windsheim zu sagen, nee, ich übernehme dann doch diesen alten Saal kurz vor der Schließung und es geht weiter.
Ja, aber das ist doch genau ein bisschen das Problem. Im ländlichen Bereich wird immer mehr in diesen privaten, ehrenamtlichen Bereich verschoben. Klar, es rechnet sich sicherlich auch finanziell kaum mehr, so ein Kino zu betreiben. Die Kommune sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, ist ja auch an sich richtig. Dann bleiben nur noch diese Ehrenamtlichen, die sowas in die Hand nehmen können. Und die nehmen immer mehr in die Hand. Also das Spektrum ist halt riesig groß, wo sich Leute ehrenamtlich engagieren. Aber es werden auch immer weniger Leute, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Beziehungsweise es wird immer mehr, was auf wenigen Schultern lastet. Deshalb bin ich da jetzt mal eher pessimistisch, weil auch das merkt man draußen auf dem Lande, im Vereinsleben es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die sich engagieren. Die Vereine haben Zulauf, ja, weil Kinder und Jugendliche eine Beschäftigung haben wollen, weil Eltern froh sind, dass sich irgendjemand auch ihre Kinder annimmt. Aber auch die Erwachsenen sind froh, wenn sie irgendwelche Kurse besuchen können. Aber die Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen, die wird eigentlich immer weniger.
Ich kann das aber gut verstehen. Ich war jahrelang mal erst Jugendleiter in einer kleinen Tennisabteilung und dann Trainer von einer F-Schüler-Fußballmannschaft und ich habe beides gern getan, logischerweise über den Bezug, dass die eigenen Kinder da auch beteiligt waren, aber das war ein Zeitfresser hoch drei und ich bewundere jeden, der ehrenamtlich sich weiterhin engagiert, aber es ist eine unheimlich kräftezehrende Angelegenheit und in unsere heutige Gesellschaftsform, wo Work-Life-Balance viel zählt, da bleibt häufig dann wenig Zeit übrig für dieses ehrenamtliche Engagement und das wird ein Problem sein, ein gesellschaftliches, das uns die nächsten Jahre begleiten wird, weil diese Bindungen lassen immer mehr nach. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, sich dafür tatsächlich mit viel Zeit zu engagieren. Und ich bin sehr gespannt, wie da die Folgen für uns alle sein werden. Das wissen wir in 5 bis 10 Jahren. Da wird sich unser Leben weiter verändern.
Ja, das ist ja fast das perfekte Schlusswort. In 5 bis 10 Jahren wissen wir mehr. Unsere Zuhörer wissen vielleicht in einer Woche schon ein bisschen mehr, wenn wir uns wieder treffen zu einem weiteren Podcast. Wir freuen uns im Übrigen nach wie vor über Reaktionen von unseren Podcast-Usern. Und vielleicht kann man noch ganz kurz darauf eingehen. Eine Minute gönnen wir uns noch. Wir haben nämlich sehr widersprüchliche Rückmeldungen. Mhm. Das beginnt wieder bei dem Thema 1. FC Nürnberg, über den wir heute nicht geredet haben, obwohl es
ganz bewusst,
obwohl es so schön gewesen wäre. Aber wir haben nicht drüber geredet, weil es gibt User, die sagen, weniger Club, gar kein Club. Wir haben aber auch User, die sagen, dann redet doch richtig über den Club und ausführlich über den Club. Was sollen wir tun? Es gibt Leute, die sagen, wir sollen lieber mehr über Politik reden und weniger über unsere persönlichen Befindlichkeiten. Es gibt aber auch User, die sagen, gerade das, was wir Persönliches erzählen, finden sie spannend bei der Politik, schalten sie eigentlich sofort ab. Und es gibt User, die sagen, ja, macht doch ein paar mehr Themen, seid abwechslungsreicher versus Usern, die sagen, konzentriert euch auf ein Thema, das würde mich viel mehr interessieren.
Die Botschaft von Matthias in aller Kürze ist, wir suchen unseren Weg und brauchen dafür ihre Hilfe. Deswegen bitte ein paar Hinweise, wo es denn hingehen soll mit Heuchermal.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.